bin jetzt hier gerade verbunden mit Christoph Potthoff vom genetisches Netzwerk hier in Deutschland. Ich hoffe, dass ich jetzt das richtig ausgesprochen habe.
Genethik, also die Ethik und die Gene bringen wir zusammen. Genau, guten Morgen.
Das ist ein wichtiges Thema. Es geht um Superviren, die kein Thema für die Bundesregierung sind. Und da wären wir gleich beim Thema dabei. Was ist überhaupt ein Supervirus?
Ein Supervirus ist kein Supervirus, das ist ein Supervirus. Also das heißt, das ist ein Eyecatcher, ein Schlagwort, das wir konstruiert haben in unserer Pressemitteilung. Schon im Frühjahr, Supervirus in dem Zusammenhang ist ein Virus, der in Laboren in seiner Gefährlichkeit verstärkt wurde. Dazu kann man gentechnische Methoden benutzen, man kann das aber auch durch andere Methoden benutzen. Man nennt das dann gerichtete Evolution, das heißt, man nimmt ein Virus oder Bakterien oder andere Krankheitserreger, setzt die bestimmten Umweltbedingungen im Labor, also Nährmedien und so weiter aus, um sie praktisch in deren Evolution, die ja tageweise stattfindet, muss man sagen. Also wenn die mehrere Generationszyklen zum Teil in einem Tag haben, geht natürlich die Evolution und die Mutationsrate und so weiter relativ schnell. Und dadurch braucht man nicht zwangsläufig gentechnologische Methoden, um so ein Virus halt in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Das ist ein Supervirus.
Jetzt habt ihr hierzu ein paar Probleme aufgeworfen. Das heißt, diese Superviren, die können natürlich auch gefährlich sein. Und trotzdem wird an ihnen geforscht. Und wenn ihr auf diese Gefahren hinweist, dann werdet ihr nicht angehört. Gestern, glaube ich, seid ihr angehört worden.
Genau. Gestern sind wir dann angehört worden. Und das war eigentlich auch eine ziemlich angenehme Veranstaltung. Vielleicht nochmal zurück, wo wir nicht angehört wurden. Erst, wir hatten uns im Frühjahr an die Bundeskanzlerin gewendet mit einem offenen Brief, weil wir dachten, es sei eine öffentliche Debatte notwendig. Wir heißt in dem Zusammenhang das Genethische Netzwerk und Test Biotech, zwei Vereine oder Verbände, die sich, oder nicht Regierungsorganisationen, die sich kritisch mit Gentechnologie, mit Biotechnologien beschäftigen. Und genau, wir hatten diesen Fall mit diesen Superviren zum Anlass genommen, die Bundeskanzlerin halt zu einer Stellungnahme aufzufordern, hatten unseren offenen Brief auch ins Internet gestellt, was bei diesem Spezialistenthema nicht dazu führt, dass Hunderttausende plötzlich unbedingt wollen, dass die Bundeskanzlerin sich zu Superviren äußern. Aber immerhin haben 250 Leute das auch für wichtig gehalten, das Thema, und den Brief sozusagen im Nachhinein auch unterzeichnet. Wir wollten diese Unterschriften symbolisch übergeben und gleichzeitig ein Gespräch im Kanzleramt führen, und das ist abgelehnt worden. Wir sind immer mit fadenscheinigen Ausreden so ein bisschen aus dem Kanzleramt rausgehalten worden. Und jetzt hat dann irgendwann im Forschungsausschuss des Bundestages praktisch, da haben sich einzelne Abgeordnete das Thema zu Herzen genommen und haben tatsächlich eine Anhörung und ein Fachgespräch veranstaltet, und das war gestern. Und dazu war ich dann eingeladen als Sachverständiger.
Es geht bei euch ja um Gene und Ethik, das heißt, ihr bringt beides zusammen, sprich nicht nur um Technik, sondern auch das, was man mit dieser Technik anfängt. Worauf legt ihr euren Schwerpunkt?
Also jetzt aktuell in dem Fall zum Beispiel geht es eigentlich darum, dass man diese Art Fragen, welche Art von Forschung wird gemacht, unter welchen Bedingungen wird Forschung gemacht, dass man das halt nicht der Wissenschaft alleine überlässt. Also die Wissenschaft, gerade jetzt zum Beispiel in Bezug auf diese Superviren und deren Gefährlichkeit, pocht immer darauf, dass sie selbst Mechanismen hat, mit denen sie praktisch auch Probleme, die sozusagen systematischer Art sind, bewältigen kann. Zum Beispiel die Frage, soll man diese Forschungsergebnisse über diese gefährlichen Viren publizieren oder nicht? Da sagten halt die Wissenschaftler, wir entscheiden das intern. Wir und unsere Wissenschaftsjournale und Verlage, wo wiederum nur Wissenschaftler in den Board sitzen, die sollen das entscheiden. Wir denken dagegen, dass es da andere gesellschaftliche Gruppen gibt, die da irgendwie auch gehört werden müssen. Und tatsächlich ist es ja auch allgemein in der Regulierung von Wissenschaft so, dass es natürlich ein Mitspracherecht der Gesellschaft oder der Politik gibt. Es gibt das Gentechnikgesetz, es gibt andere Gesetze, die Forscher in ihrer Forschungsfreiheit beschneiden, und trotzdem fallen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler immer wieder in den Modus zurück, zu sagen, die Wissenschaft ist frei, was natürlich totaler Quatsch ist.
spielt auch darauf an, dass beispielsweise die Wirtschaft, die Wissenschaft unterstützt und natürlich entsprechend Profite rausholen möchte.
Das gehört dazu. In diesem Fall sehe ich den Punkt nicht im Vordergrund, ehrlich gesagt, aber tatsächlich finde ich das an einer anderen Stelle interessant, weil die Beeinflussung durch die Wirtschaft wird von der Wissenschaft längst nicht so bekämpft wie die Beeinflussung oder die Regulierung durch Politik oder andere gesellschaftliche Gruppen. Das heißt tatsächlich, auch da ist die Forschungsfreiheit alles andere als gegeben oder gesetzt, sondern tatsächlich wird Wissenschaft als irgendein Teil der Gesellschaft natürlich von anderen gesellschaftlichen Bereichen beeinflusst. Und das muss auch so sein. Und vielleicht ist das auch genau der Punkt, warum das gut ist. Und die sollen sich nicht so zurückziehen.
Ja. Das heißt, welches Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Sollte sich da die Politik, das heißt die Gesellschaft, allgemein stärker einmischen und eben Grundlagenforschung fördern? Weil auf der einen Seite, wir brauchen ja die Forschung, auf der anderen Seite haben Sie jetzt hier gesagt, man soll nicht unbedingt alle Forschungsergebnisse publizieren. Das ist natürlich problematisch. Fortschritt oder Rückschritt geheim halten? Wie kann man sowas überhaupt geheim halten? Weil ja schließlich unendlich überall geforscht wird. Gleich ein ganzes Bündel an Fragen, die ich jetzt hier aufgeworfen habe.
Ja, nochmal, also in diesem Punkt, wo an der Stelle, wo wir uns gerade beschäftigen, geht es in erster Linie um Grundlagenforschung tatsächlich, und da spielt die Industrie praktisch bei der Förderung fast keine Rolle. Im nächsten und übernächsten Schritt geht es natürlich darum, zum Beispiel die Viren, über die wir gesprochen haben, das sind diese Vogelgrippeviren, die 2006, 2007 weltweit halt wirklich eine große Welle von eben Krankheiten in lebenden Vogelpopulationen, aber eben auch in industriell genutzt, also landwirtschaftlich genutzten Vogelaufzucht, Mastzellen und so weiter angerichtet haben. Und da gibt es dann natürlich im zweiten Schritt, wenn ich da Krankheiten habe, gibt es natürlich auch Versuche, Impfungen auf den Markt zu werfen und so weiter. Insofern ist natürlich das nicht völlig frei von irgendeiner industriellen oder kommerziellen Verwertung. Aber tatsächlich an der Grundlagenforschungsebene, über die wir im Moment sprechen, das ist in erster Linie eh öffentlich geförderte, staatlich oder von der öffentlichen Hand geförderte Forschung. Und die Regulierung, da sind wir uns im Prinzip auch gestern bei dem Fachgespräch einig gewesen. Die Regulierung muss an der Stelle ansetzen, bevor das Projekt auf den Weg kommt. Also man muss eine ganz genaue und auch sehr gewissenhafte Abschätzung machen. Bevor, also wir haben ein Problem, zum Beispiel diese Vogelgrippe, und wir wollen wissen, was brauchen wir für, die Frage ist, können diese Vogelgrippeviren zum Beispiel auch auf den Menschen übertragen werden, was damals 2006, 2007 durchaus in wenigen Fällen weltweit gesehen der Fall war. Dann wiederum von den wenigen Fällen, also 600 weltweit ungefähr, sind aber relativ viele Menschen gestorben, 300 zum Beispiel. Was aber beobachtet wurde, ist, dass die Vogelgrippeviren dann von Mensch zu Mensch nicht weitergegeben werden konnten, weshalb diese Epidemie praktisch bei den Menschen nicht so verbreitet war. Das heißt, hätte jetzt bei den 600 Menschen einer ein Virus gehabt, der auch von Mensch zu Mensch hätte weitergegeben werden können, dann wäre das natürlich eine viel größere Gefahr gewesen für andere Menschen. Und darum ging genau die Forschung von diesen Wissenschaftlern, über die jetzt im Moment gestritten wurde, soll man die publizieren oder nicht, weil die wollten wissen, was ist dazu nötig innerhalb des Virus, um diese Gefährlichkeit praktisch zu produzieren. Wie gesagt, die Evolution bei Viren und Bakterien kann zum Teil sehr, sehr sprunghaft, sehr, sehr schnell gehen. Und da setzt genau die Frage an. Und dann muss man sich das Problem der Forschung anschauen, am Anfang. Dann muss man überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, dieses Problem zu bearbeiten, wissenschaftlich gesehen. Und dann muss ich abschätzen, die verschiedenen Vorschläge, was für Ergebnisse können potenziell rauskommen, die ihrerseits wieder missbrauchsfähig sind. Und dann ist halt der zentrale Begriff, wie vermeide ich diese Missbrauchsfähigkeit oder Dual Use, also dass man praktisch dann einerseits die Ergebnisse medizinisch nutzen kann, im positiven Sinne, andererseits aber auch, und das ist diese Gefahr, die dahinter steht, dass die Ergebnisse zweckentfremdet werden können, um daraus dann Biowaffen zum Beispiel zu machen. Darum dreht sich alles. Also wie kann ich vermeiden, und zwar bevor das Wissen entsteht, dass praktisch Versuche, die ich vielleicht, wenn ich tatsächlich eine Chancen-Risiken-Analyse mache, gar nicht unbedingt in der Weise gebraucht hätte, wie kann ich diese Abschätzung machen, bevor die Projekte auf den Weg gekommen sind, damit ich nachher nicht die Ergebnisse geheim halten muss, weil das ist tatsächlich nicht nur problematisch in Bezug auf die Transparenz, sondern auch problematisch in Bezug auf die technische Realisierung. Wie wir wissen, in Zeiten von WikiLeaks, solche Geheimnisse dauerhaft überhaupt zu kontrollieren, funktioniert eher wahrscheinlich nicht.
Wenn man jetzt die Wissenschaft betrachtet, die versucht natürlich immer etwas zu erforschen, was da ist. Und das können nicht nur wir Deutsche. Und das ist ja eine Sache gewesen, die in einem Ausschuss gelandet ist von der Bundesrepublik Deutschland. Da muss man natürlich auch den Blick auf die Welt wenden. Sprich, wenn wir darauf verzichten, dann verzichten wir darauf. Ich meine hier Deutschland, der deutsche Staat oder die deutsche Wirtschaft. Wie sieht es denn eigentlich aus im Ausland? Was läuft denn da in der Richtung? Wer bearbeitet denn dort diese Problematik?
Also es gibt internationale Verhandlungen darüber, es gibt ein Übereinkommen über Biowaffen oder eben die Veränderung der Verbreitung von Biowaffen und die Veränderung der Entwicklung von Biowaffen. Das ist eine internationale Konvention und die hat relativ viele Mitgliedstaaten, das muss man ganz einfach so sagen. Ich glaube, das sind knapp über oder knapp unter 200 Mitgliedstaaten auf der ganzen Welt. Das heißt, praktisch jedes Land dieser Welt ist Mitglied tatsächlich. Steckt das in der Sackgasse in Bezug auf, wie kann man das eigentlich kontrollieren, ohne dass man zu viele Geheimnisse über die eigene Arbeit, also auch unabhängig von Biowaffen, also Biowaffenfähigkeit ist halt sehr schwer zu differenzieren. Also man forscht an Grippeviren und will Grippe vermeiden und das ist sehr leicht umzumodeln. Und insofern ist es tatsächlich ein Problem. Aber es gibt im Moment keine konkrete Gefahr, also es gibt zumindest, soweit ich weiß, keine konkreten Verdachtsfälle, wo tatsächlich aktiv oder offensive Biowaffenforschung betrieben wird. Nichtsdestotrotz, und es gibt auch in verschiedenen Ländern international NGOs oder auch Wissenschaftsinitiativen und so weiter, die sich explizit damit beschäftigen. So gesehen glaube ich, dass man jetzt irgendwie nicht Angst haben muss, dass Deutschland jetzt da so zurückfällt in Richtung, also nur weil wir auf einen bestimmten Forschungsbereich verzichten würden. Tatsächlich ist es eher eine Frage, wie handelt man aus international auch sowas wie Verifikationsmöglichkeiten zum Beispiel. Also ein Land sagt, wir machen diese und jene Forschung und diese internationalen Abkommen müssen gleichzeitig Mechanismen haben, damit man praktisch kontrollieren kann, ob das der Wahrheit entspricht. Wie das auch bei der Atombehörde in den letzten Jahren immer wieder mal aufgeploppt ist in Bezug auf den Iran. Also es muss halt eine Möglichkeit geben, dass irgendeine internationale Behörde Kontrolleure losschickt und sagt, ja, wir glauben euch im Prinzip, aber trotzdem würden wir gerne das Labor mal angucken und zwar nicht erst nach einem fünfwöchigen Antragsverfahren, sondern einfach so heute anrufen, morgen früh Termin, damit da halt niemand irgendwie was dann noch verstecken kann und so weiter.
Das ist die eine Seite, die Weltseite. Wie sieht es denn eigentlich in Deutschland aus, nochmals vielleicht zurückzukommen? Es war gestern diese Anhörung vor dem Fachausschuss hier für Bildung, Forschung und Technologiefolgeabschätzung. Was habt ihr da für konkrete Vorschläge, denen dann vielleicht die große, weite Welt folgen könnte? Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung.
Na, mir geht es in erster Linie darum, dass konkrete Verfahren diskutiert werden. Also ich fand gestern zum Beispiel die Anhörung oder das Fachgespräch war insofern gut, als dass es eigentlich erstmal so keinen konkreten Druck gibt. Es gibt kein Gesetzgebungsverfahren, was in einem halben Jahr abgeschlossen werden soll und so weiter, sondern es waren interessiert, also von Seiten des Ausschusses vor allen Dingen ein Interesse am Thema und ein Interesse an der Weiterentwicklung. Und da ist es, denke ich, ein ganz interessanter Punkt, also da ohne wirklich konkreten Druck, weil es den tatsächlich vielleicht im Moment gar nicht so explizit gibt, abgesehen davon, dass Biotechnologien insgesamt wichtiger werden und diese Themen wichtiger werden, dass man sich jetzt damit beschäftigt. Und da würde ich dafür plädieren, Gesprächsrunden in dieser Art wie gestern beim Bundestag immer häufiger zu machen. Der Ethikrat der Bundesregierung wird sich im nächsten Jahr damit beschäftigen und das ist, halte ich auch für eine richtige Sache und ich glaube, dass man das ein Stück weit fördern muss und auch, dafür habe ich gestern plädiert, die Gremien müssen diverser werden. Also ich habe das schon gestern als ersten Erfolg für uns gewertet, dass wir da überhaupt gehört wurden. Also es ist nicht so, dass wir nicht denken, dass wir im Bundestag nicht gehört werden sollten, aber üblicherweise ist es halt ein Thema, was innerhalb der Wissenschaft diskutiert wird und dass wir jetzt da gehört wurden und Gelegenheit hatten, eben auch aktenkundig zu werden mit meiner Stellungnahme bzw. mit einer schriftlichen Stellungnahme, auch die es bei uns auf der Internetseite auch gibt. Das ist schon erstmal total wichtig. Da müssen andere Leute rein. Da müssen nicht nur Grippeforscher über Grippeforschung sprechen. Das ist, denke ich, absurd. Vielleicht ein Wort noch zu der Dokumentation.
Kaum noch machbar. Wir sind jetzt ganz dicht hier vor dem Ende. Ich muss jetzt ganz einfach abbrechen. Das war Christoph Potthoff vom gen-ethisches-netzwerk.de. Da kann man auch entsprechend nachlesen. Auch nachher dann, hier, wenn der Beitrag auf unserer Webseite ist, wird die entsprechende Adresse nochmals verkündet. Er hat gesprochen über Superviren. Kein Thema für die Bundesregierung. Zumindest hat man die Gruppe hier angehört. Ja. Beim Fachausschuss Bildung, Forschung und Technologieabschätzung. Ich sage mal danke für den Beitrag.